SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie auf den Schwetzinger SWR-Festspielen zu begrüßen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Juni. Haltung lautet das Oberthema der Festspiele und um politische und ästhetische Haltungen geht es in den Büchern, über die wir heute sprechen werden. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und meine Gäste aus der Jury sind heute Sandra Kegel, Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Anne-Dore Krohn, Literaturredakteurin bei Radio 3, dem Kulturprogramm von Rundfunk Berlin-Brandenburg, sowie Dennis Scheck, Literaturkritiker und Moderator der ARD-Literatursendung Druckfrisch. Antje Keil und Dominik Eisele werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Sie wollen uns erzählen, heißt der neue Roman von Birgit Birnbacher aus dem Wiener Schollnei Verlag. Anne-Dore Krohn, im Mittelpunkt der Geschichte stehen der 10-jährige Ossi und seine Mutter Ann. Was verbindet die beiden?
Naja, also erstmal sind sie Mutter und Sohn, das verbindet einen natürlich sowieso sehr, aber was die beiden besonders verbindet und darüber schreibt Birgit Birnbacher auch in diesem Roman, ist ihre Art der Wahrnehmung, also wie sie die Welt wahrnehmen. Manche würden sagen, sie haben ADHS, das kann man auch anders nennen, aber sie kennen das eben beide, wenn die Welt auf sie einstürzt und sie alles gleichzeitig wahrnehmen und sie sich manchmal wegbeamen. Sie selbst nennen das immer unsere knisternden Nerven. Und besonders berührend ist an diesem Roman, dass die Mutter von Anfang an sich schützend eben vor dieses Kind stellt, also deswegen auch dieser Titel, sie wollen uns erzählen. Sie möchte eben nicht, dass ihm ständig gesagt wird, dass er falsch ist, dass er die Welt irgendwie falsch wahrnimmt. Sie kennt das eben alles selbst aus eigener Erfahrung, ist ganz anders aufgewachsen als er, nämlich auf dem Land und er wächst aber in der Stadt auf. Das verbindet die beiden eben besonders, diese Art der Wahrnehmung der Welt.
Zu Beginn stirbt ein Hase, was ist da passiert?
Ja, das sogenannte Hasendrama, auf das sich das ganze Buch bezieht, das ist sehr anschaulich erzählt. Es beginnt damit, dieses Buch, dass dieser Junge, der ist 9 Jahre alt, auf dem Weg nach Hause ist. Und eigentlich hat er eine super Note und hat allen Grund, stolz zu sein. Aber es hat eben leider an diesem Tag einen Vorfall gegeben in der Schule mit den Schulhasen, die eigentlich Kaninchen sind, glaube ich. Er war mit seinen Freunden an den Käfigen, das durften sie eigentlich nicht. Und jedenfalls ist dann nach einigen Verwicklungen leider einer dieser Hasen, Flöte genannt, ist leider dem Hausmeister tatsächlich in den Rasenmäher gerannt. Also ein richtiges Drama, es ist wirklich wahnsinnig traurig. Und das Allerschlimmste ist eigentlich, dass dieser arme Junge, er hat dann diesen verletzten Hasen gesehen, der wirklich komplett zerlegt war, aber noch gelebt hat. Ich glaube, das dürfen wir verraten, weil es ist am Anfang relativ schnell klar. Und er hat dann diesem Hasen sozusagen den Gnadenstoß gegeben. So.
Aber also der Hase stirbt gewissermaßen zweimal.
Und das Blöde ist aber natürlich, dass die Umwelt, können Sie sich vorstellen, wie die darauf reagiert, die LehrerInnen, die Schulleitung und auch dieser Hausmeister, wenn ein 9-jähriger Junge einen Hasen mit einem Stein erlöst. Also für den Jungen ist es eben die Erlösung, aber alle um ihn herum sind vollkommen entsetzt. Und er hat einen bösen Brief mitbekommen, den er seiner Mutter geben muss. Und so fängt dieses Buch an. Er hat wahnsinnige Angst davor, das seiner Mutter zu zeigen und hat auch Angst, diese Enttäuschung in ihr hervorzurufen.
Und über dieses ja sehr innige, aber eben auch komplizierte Verhältnis von Mutter und Sohn erfahren wir gleich jetzt noch etwas mehr in unserer ersten Lesepassage aus Birgit Birnbachers Roman, trägt jetzt Antje Keil vor. Bitte sehr.
Mutter und Sohn sind im Spielen nicht gut. Sie hassen Uno, Mensch ärgere dich nicht, 4 gewinnt. Sie hassen Regeln und Vorhersehbarkeit, die vorgegebenen Abläufe, die Unausweichlichkeit des Verlierens. Ihre Spiele sind eher Gespräche und ihre Gespräche sind ein Erzählen. Ihr Erzählen hat begonnen, als Ossi zu sprechen begann. Es entwickelte sich aus harmlosen Spielereien zu kurzen Rettungsinseln aus dem faden oder überfordernden Alltag, zum Beispiel im Bus. Erzähl, Deine größte Angst. Erzähl deinen ärgsten Traum. Erzähl mir von meiner Geburt. Bald wird es nicht nur Mittel, sich kurzzeitig wegzubeamen, sondern auch eine Art Gegengift. Zum Beispiel, als Ozzy beginnt, Zuschreibungen zu erfahren, die Ann nicht gelten lassen will. Ihn sollen sie nicht zurechtstutzen, wie sie es mit ihr getan haben. Er soll wild wachsen dürfen, nicht dauernd deprimiert von diesem diffusen Gefühl sein, irgendwie nicht hineinzupassen, dauernd die falsche Betriebstemperatur zu haben, viel zu knisternde Nerven. Gegen jede Erzählung über sein So-Sein erzählt sie ihm eine eigene Version. Dabei übersieht sie, dass jene, die anmerken, dass er das Warten lernen muss, dass er das Sandspielen lernen muss, dass er das in der Reihe gehen lernen muss, mitunter auch recht haben. Sie versteht nicht früh genug, will nur, dass alle die Hände vom Kind lassen, will nicht, dass sich einschreibt in ihn, dass er nicht richtig ist, will nicht wollen müssen, was sie wollen, dass er geradlinig und brav in der Reihe tanzt, dass es einfach ist, mit ihm umzugehen, er sich unauffällig in der Großgruppe integriert und in die Hände klatscht, wenn sie das von ihm verlangen. Dass er schläft, wenn sie sagen, dass er müde ist. Und dass er Eisenbahnlieder lustig findet und Ringelspiele gut und Regenbogenfische schön.
Antje Kahl-Lars aus Birgit Birnbachers Roman Sie wollen uns erzählen, erschienen im Wiener Schollnei Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Sandra Kegel, der Roman nimmt ja dann bald ein ungeheures Tempo auf, so könnte man sagen. Es entwickelt sich eine Reisegeschichte, nur dass die beiden Hauptfiguren, nämlich Ozzy und seine Mutter, auf unterschiedlichen Routen unterwegs sind. Was ist denn da los?
Ja, das ist eine richtig rasante Road Novel und das ist letztlich auch das, was für mich diesen Roman literarisch rettet. Ich hätte jetzt erstmal feststellen können, dass es so viele Aspekte gibt an diesem Roman, die ihn eigentlich scheitern lassen. Ein Roman über ADHS, eine Pädagogik, die hier sozusagen in Literatur umgewandelt werden soll. Und dann fängt man an zu lesen. Birgit Birnbacher ist einfach eine rasante, eine ganz tolle Erzählerin, die es unglaublich schnell schafft, Situationen herzustellen, Konstellationen, Figuren aufeinandertreffen zu lassen, Figuren auch greifbar zu machen. Also wir haben ja schon gehört, Mutter und Tochter haben beide das Problem, sie nehmen die Realität etwas intensiver wahr. Dann gibt es noch eine Großmutter, die ist irgendwie verschwunden. Deswegen muss Anne, die Mutter, die mit ihrem Sohn in Salzburg lebt und der Kindsvater, kommt praktisch nicht vor. Der ist in Wien und außen vor. Deswegen fährt Anne zu ihrer Mutter nach Goldeck, um sie zu suchen. Den Sohn hat sie qua Überlastung, weil sie ist Wissenschaftlerin, Soziologin, arbeitet an der Uni, prekäre Verhältnisse. Dann sind Sommerferien, der Mann ist weg, der Kindsvater. Deswegen schickt man den Sohn dann auf ein ADHS-Camp. Sowas gibt es. Wir wollen jetzt nicht so viel verraten, wer wo wie ankommt. Aber wie sie das schafft, also wie Birgit Birnbacher es schafft, diese verschiedenen Orte, diese Konstellationen, Leute wie der Leipziger, ein ominöser Nachbar, den sie wirklich mit 3-4 Sätzen als Figur zu greifen bekommt, das hat mich für den Roman eingenommen.
Dennis Scheck, zunächst denkt man ja wirklich, es könnte so etwas sein wie ein reiner Themen- oder vielleicht auch Thesenroman, aber man merkt ja relativ schnell, darum geht es jetzt auch wieder nicht, das hat Sandra Kegel gesagt. Was bietet der Text denn literarisch Ihrer Meinung nach?
Mir ging es so wie Sandra Kegel. Zunächst musste ich schlucken, als ich so merkte, oh Gott, du bist in einem Sozialporno gelandet. Ja, hier wird mit dem pädagogischen Zeigefinger allzu deutlich auf Missstände aufmerksam gemacht. Die Mutter ist Soziologin an der Uni, steht unter großem Stress, weil sie ihr Vorgesetzter auch natürlich gnadenlos ausbeutet. Sie muss eine Statistik fälschen quasi, damit die in die Erwartungshaltung der Studienbezahler passt. Aber dieser Roman von Birgit Birnbacher, der rettet zweierlei. Erstens mal die wirklich originelle Sprache von Birnbacher. die sich übrigens auch durch einen großen Humor auszeichnet. Da heißt es schon ganz am Anfang, der Junge kommt mit seinem blendenden Zeugnis heim, aber eben auch der Nachricht, dass ich in der Schule jetzt als Hasenmörder gelte, was ja nur ein Missverständnis ist. Seine Klassenlehrerin beobachtet diesen Tod des Hasens aus dem zweiten Stock und aufgrund der Perspektive kriegt sie überhaupt nicht mit, was wirklich geschehen ist. Und dieses Sie wollen uns erzählen, ist natürlich für den ganzen Roman die Leitmaxime. Also das ist das eine, diese Sprache, wenn der Junge sagt, in ihrem Kopf waren bereits Würfel gefallen, ehe sie geworfen wurden. Das ist ein so starkes Bild, also wie jemand Opfer einer Voreingenommenheit wird, dass ich allein schon deshalb für diesen Roman wirklich wild begeistert bin. Das andere ist schlicht und einfach, eine Figur wird mal Salinger genannt. Das hat einen großen erzählerischen Drive. Die kann wirklich rasant erzählen und wir haben ja nicht nur dann die vermisste Mutter, das ungewisse Schicksal des Kindes, des Sohnes mit der Schwester, die ihn in das Lager bringen soll, sich aber dann dagegen entscheidet, weil die auch ein leicht entflammbares Temperament hat und schon an der Gatekeeperin, an der Pförtnerin derartig sich in die Haare mit ihr kriegt, dass die einfach das Kind wieder einpackt und woanders hinfährt. Nein, wir haben es ja auch wirklich mit einer Naturkatastrophe zu tun, wie es sich für einen österreichischen Roman gehört, ist von Muren die Rede und eine große Dramatik setzt da ein und das macht die Birnbacher wirklich klug und lässt einen sofort vergessen, dass man eigentlich hier in so eine pädagogische Versuchsanordnung hineingeraten ist.
Es ist halt vollkommen unpädagogisch, dieser Roman. Also ich freue mich sehr, dass Sie das auch so gelesen haben, weil natürlich ist Birgit Birnbacher Soziologin und die schaut immer dahin, wo es irgendwie strukturell interessant wird, auch in ihren vorherigen Büchern oder auch mit ihrem Bachmann-Text Der Schrank. Da ging es auch um diese Reibungspunkte der Gesellschaft, aber sie macht das eben vollkommen ohne erhobenen Zeigefinger. Und was ich ganz besonders großartig an diesem Roman finde, ist, dass er eine innere Struktur, das innere Chaos sozusagen, das bei diesen Figuren herrscht, bei Mutter und Sohn, dass sie das Ganze aufnimmt in die Handlung. Also am Anfang beschreibt die Mutter an einer Stelle, wie das ist, im Inneren so mehrere Autobahnen zu haben. Sie nimmt aber immer die Abzweigungen, die Nebengleise sozusagen. Und irgendwann wird dieser ganze Roman so eine Art Chaos. Also irgendwann gibt es ein riesiges Unwetter. Es werden Straßen gesperrt. Die müssen sozusagen die Nebengleise benutzen. Und dieser Transfer strukturell von diesem inneren emotionalen Chaos zu diesem Äußeren der Handlung, das fand ich einfach ganz grandios und wunderbar gelungen.
Wenn ich nochmal das Festspielthema Haltung aufgreifen darf, ist natürlich auch die Frage, mit was für einer Haltung schreibt da Birgit Birnbacher über dieses Thema ADHS? Sandra Kegel.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sie über das Thema schreibt. Sie schreibt über Menschen, sie schreibt über Figuren, sie schreibt vor allem über die Mutter Ann und ihr Kind Ozzy. Ein Kind so plausibel zu greifen zu bekommen oder diesem Jungen so nahe zu kommen, das macht sie wirklich sehr gut, weil sie aus ihm heraus erzählt. Er und seine Mutter sind die personalen Figuren und der Rest sozusagen tritt zurück. Man könnte jetzt sagen, die sind etwas literarisch vernachlässigt, aber das ist ihr Fokus. Diese Beziehung und diese beiden Menschen.
Im Spiegel allerdings dieser Wetterkapriolen. Also ja. Innere und äußere Natur sind gleichermaßen in großer Aufregung. Und das scheint mir auch, sagen wir mal, die literarische Leistung zu sein.
Das sind ganz kurz, wenn ich noch da anschließen darf. Er hat ja diese Projektion, dass er den Hasen umgebracht hat. Und die Pathologisierung, die von außen auf ihn gespiegelt wird, diese hat er schon sozusagen hier umgesetzt. Weil er traut sich nicht, das zu formulieren. Weil er glaubt, das ist Teil seiner Störung, dass er den Hasen gerettet hat. Und dasselbe passiert später mit dem Unwetter, weil er hofft, dass wenn was Schlimmes passiert, zum Beispiel eine Moräne sich löst, er sozusagen von seiner Untat, diesen Hasen getötet zu haben, entlastet wird. Und als dann das Unwetter losbricht, glaubt er tatsächlich, das ist sozusagen die Macht der Sprache, die Macht der Fantasie und was in einem Kind so vorgeht im Kopf.
Naja, immerhin, das ist ja auch eine große literarische Leistung, uns die Erlebniswelt eines Neunjährigen so anschaulich werden zu lassen, dass man sich an seine eigene Kindheit unwillkürlich erinnert, wenn etwa die Mutter als dann doch die näheren Umstände des Hasenmords, des vermeintlichen, thematisiert werden. Die Mutter sagt, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich glaube, dass Neunjährige an einen Kaninchenkäfig gehen, um in die Kaninchen zu streicheln. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Da muss doch irgendwie was anderes noch abgegangen sein. Und dann ist es einfach psychologisch wahnsinnig glaubhaft. Hertha Müller, unsere Nobelpreisträgerin, hat mal gesagt, ihr ginge es beim Schreiben um die Darstellung des Irrlaufs im Kopf. Das ist eine sehr schöne Formulierung, finde ich. Und diesen Irrlauf im Kopf kann Birgit Birnbacher nicht nur sehr glaubwürdig am Beispiel der Mutter und ihres Sohns darstellen, sondern selbst in den Nebenfiguren, diesem Schweizer, der übrigens auch ein Schwabe horribili dictu sein könnte, nichts Genaues weiß man nicht, ist vielleicht für die Österreicher auch nicht so relevant, diese hinreißenden Nebenfiguren der Mutter auch, die offenbar auch schon dement ist oder zumindest partiell dement, gleichzeitig aber eine Liebesgeschichte mit diesem Schweizer hat und in ihr österreichisches Gebirgsbauerndorf zurückflüchtet, wo sie Vaginalsonnenbäder nimmt. Allein der Begriff lohnt schon die Lektüre des ganzen Romans. Das sind doch sehr, sehr eindrückliche Figuren, die der Birnbacher da gelungen sind. Und es ist ganz weit weg von diesem österreichischen Erzählersound, wo man das Gefühl hat, oh, alles Elend kommt aus dem Dorf und dieses katholische Milieu und die Armut, die Dummheit gebiert und vice versa. Da hat sie eine Frische, die mich sehr angenehm berührt hat.
Es geht halt wirklich sehr viel um dieses ganze Spannungsfeld innen und außen. Also die Zuschreibungen von außen und die inneren Gefühle und wie das alles eine Spannung aufnimmt. Und auch das ist total gut abgebildet in der literarischen Landschaft, also rein geografisch. Es geht nämlich ins Innergebirg. Das ist wunderbar, ein Gebirge in Österreich, in dem Birgit Birnbacher auch aufgewachsen ist. Das kennt sie gut. Und das ist aber insofern auch interessant, weil da eben ganz anders umgegangen wurde mit ihr als wildes Mädchen. Sie schreibt dann auch von ihrer Kindheit, dass sie und ihre Schwester eben auch schon ja, viel Energie hatten, sehr viel unterwegs waren, nicht stillsitzen konnten. Und man hat diese Mädchen da halt einfach laufen lassen. Also dieser Roman stellt auch die Frage, was ist eigentlich normal? Was ist die Norm? Was sind eigentlich die Zuschreibungen? Und das transferiert sie eben auch noch in diese Gebirgslandschaft, die natürlich literarisch schon vielfach beschrieben worden ist von Thomas Bernhard und so weiter. Also das Innergebirg ist auch so ein literarischer Hallraum, in den Birgit Birnbacher hineinschreibt. Aber auch das eher so beiläufig. Und das hat mir auch so gut gefallen, dass sie eben niemals so mit Wissen protzen möchte oder so, sondern es geschieht so nebenbei. Hat man den Eindruck?
Ja, das betrifft ja sogar den Romantitel. Sie wollen uns erzählen, es ist ein Titel von Tokotronic, das muss man nicht wissen, aber man kann das dann nochmal nachhören und dann hat man noch ja eine zweite Ebene, eine akustische, die gewissermaßen als Soundtrack mitläuft. Sie wollen uns erzählen, der neue Roman von Birgit Birnbacher aus dem Schollner Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Kommen wir zu Platz 3 der Bestenliste. Michaela Kohlhaas heißt Heike Geislers neuer Roman und der Titel erinnert nicht zufällig an Heinrich von Kleists berühmte Novelle. 1810 erschien Kleists Text im ersten Band seiner Erzählungen. Es geht, wir alle kennen die Geschichte, um den Rosshändler Kohlhaas, dessen Rechtsgefühl ihn schließlich zu Mörder und Räuber macht. Dennis Scheck, was verbindet die Michaela Kohlhaas von Heike Geisler mit dem historischen Vorbild und was unterscheidet die Figuren?
Dieser Titel ist natürlich ein Titel wie ein Paukenschlag. Das ist ja schon mal eine verdammt originelle Idee, einen Roman Michaela Kohlhaas zu nennen. Und wir denken, naja, jetzt wissen wir schon, wie das Spiel geht. Es geht um eine feministische Überschreibung, Übermalung, könnte man sagen, von Heinrich von Kleists Novelle. Ganz so ist es aber nicht. Dieser Rosshändler Michael Kohlhaas, der wird uns bei Kleist ja vorgestellt mit der Formulierung, er sei einer der rechtschaffensten, zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit gewesen. Und das ist vermutlich der Grund, warum wir auch nach über 200 Jahren noch diese Novelle von Heinrich von Kleist immer wieder neu begeistert lesen und völlig anders interpretieren. Für die einen ist der Michael Kohlhaas im Grunde das Vorbild für die RAF-Terroristen gewesen. Für die anderen ist es ein Freiheitskämpfer, Che Guevara steht im Raum oder irgend sowas. Was jetzt die Heike Geisler in Michaela Kohlhaas unternimmt, ist, uns eine Figur vorzuführen, die stellvertretende Leiterin eines Friedens. Friedhofs. Also wenig glamourös, kann man sagen. Also eine kleine städtische Beamtin, die aber, genau wie Gleis Michael Kohlhaas, ein empfindliches Gerechtigkeitsgefühl, ein Rechtsempfinden hat, das gestört wird. So gestört wird, dass sie schon in vorangeschrittener Lebenszeit ihre bürgerliche Existenz aufkündigt und im Grunde so wie Gleis Michael Kohlhaas einen Kampf mit ihrer Mitwelt aufnimmt, um ihr Rechtsempfinden zu befriedigen. Und wie das ausgeht, das kann man ziemlich atemlos an diesem wirklich nicht leicht zu lesenden Text. Das ist ein Text, der große Forderungen an seine Leserinnen und Leser stellt, die aber in meinen Augen reich belohnt werden. Das muss man also selber herausfinden, indem man das Buch liest.
Trotzdem ganz kurz vorneweg, bevor wir auch eine kleine Passage hören. Wie muss man sich das vorstellen? Also was macht diese Michaela Kohlhaas? Auf welche Weise führt sie ihr Gefecht da auf?
Und sie vor wird allem zur gesellschaftlichen Aussteigerin, zur Obdachlosen. Sie entzieht sich allen bürgerlichen Zwängen bis hin, dass sie sich nicht mehr wäscht. Die fängt natürlich dann auch an, ordentlich zu stinken. Und in dieser Outsider-Position wird sie im Grunde, und das ist sehr interessant, eigentlich gar nicht so sehr zu einem Terroristen oder zu jemandem, der eben den bewaffneten Widerstand sucht, wenn sie auch einmal ein Holzschwert in die Hand nimmt, sondern eigentlich eher so eine Art Schalkfigur, so eine Art Till Eulenspiegel, der den brav funktionierenden Bürgermenschen den Spiegel vorhält.
Aus welcher Perspektive wird der Roman erzählt?
Es gibt eine Erzählerin, die engste Freundin dieser Figur, Michaela Kohlhaas, mit unglaublichem Wohlwollen begegnet, sich gleichzeitig dann aber Vorwürfe macht, warum sie nicht eingegriffen hat, Handlungsoptionen auszählt. Das ist eine interessante Perspektive, von deren Notwendigkeit ich allerdings bis zum Schluss nicht vollkommen überzeugt bin. Ich hätte mir manchmal gewünscht, Heike Geißler hätte es direkt aus der Perspektive von Michaela Kohlhaas erzählt. Aber das sind Details,
über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden. Um jetzt einen Eindruck zu bekommen, wie Michaela Kohlhaas, der neue Roman von Heike Geißler, geschrieben ist, hören wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch, den Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
Im Aufwind, im Hoch, ja, irgendwie ganz angehoben, wirklich. Sie sah nach, ob sie noch auf dem Boden ging. Neue Wanderschuhe, die hatte sie sich gekauft. Die Wanderschuhe der Wirtin waren längst verschlissen und sowieso etwas wie ein unschöner Gruß gewesen. Sie wickelte ein Stück des Tuchstoffs ab, hatte zwei Schleier, einen, der an der rechten Schulter wehte, einen, der sich von der linken Hüfte in den Wind warf und oft zwischen ihre Beine. Sie vergrößerte sich. Sie war ein menschlicher Zugvogel, ohne eine ihr bekannte, einprogrammierte Reiseroute, Reisedauer und Aufenthaltsroutinen. Ihr Grundbrummen, ein Austausch, eine Frage, ein Drang loszuwerden, was sie noch hielt, was sie übervorsichtig gehorsam und klein machte. Die große Frau begann als Haustier und würde ihre Verzahmung bis ans Ende ihres Lebens nicht gänzlich rückgängig gemacht haben, aber sie würde Zahmheit erkennen. Zahme Landschaften, zahme Wolken, zahme Gebäude, zahme Zähne, Worte, zahme Zellen. Sie war in Gedanken und hungrig. Ihr Körper ein Automatismus. Die Enden der Tücher zerfranst und schmutzig. Die Kohlhaas hatte die Geldbörse stets dicht am Leib und vermied Einkäufe, so gut es ging. Man sah sie manchmal wie eine Betrügerin an, aber noch stahl sie kaum. Sie wollte nicht im Kleinen stehlen, wusste aber nicht, wie sie im Großen klauen könnte. Sie hatte da keine Kompetenzen und wünschte sich eine rückwirkende und schnell erreichbare Bildung in diesen Belangen. Wie gern sie eine gewiefte Diebin im großen Stil gewesen wäre. Wie gern sie Kräfte gehabt hätte wie Bagger, Kran oder Naturgewalten. Wie gern sie Städte umsortiert hätte und gegen die Börsen gewettet und einen Stillstand erzeugt, der Atem wäre. Wie gern sie die Lautstärke der Monster herunterdrehen wollte. Gleich wäre sie auf Rache aus und merkte dann, etwas in ihr war schon immer auf Rache ausgewesen. Eine schnaubende, dröhnende Empörung hatte sie schon immer bewohnt und schon immer angespornt zu zürnen, zu wüten, zu kritisieren und das zu bedrängen, was sie und alle, die sie kannte, ohne Unterlass bedrängte. Sie wusste noch, wo auf dem Friedhof jene lagen, die vorrangig an der Bedrängung durch all die sich geschmeidig an unterlegenen Rächenden gestorben waren. Sie hätten an anderen Dingen sterben können. Nicht an Verschuldung, nicht an Selbstmord, nicht an Verkalkung der Arterien und allen möglichen Alterserscheinungen, die den Unterlegenen zugetragen wurden wie einst die Geschenke dem Jesuskind.
Antje Keil las aus Heike Geißlers Roman Michael Kohlhaas.
Man muss auch deutlich anerkennen, dass uns natürlich in diesem Text eine Suada, eine Sprachwucht begegnet, wie sie in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur natürlich auch nicht an jeder Ecke zu haben ist. Das ist schon von Heike Geißler ein furioser Sound.
Ich wollte noch nachtragen, das Buch ist aus dem Surkamp Verlag und Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Anne-Dore Krohn, was bei Kleist ja die widerrechtlich konfiszierten Pferde sind, ist bei Geißler so eine etwas heruntergekommene Kneipe, die von einem Immobilienspekulanten in Besitz genommen wird. Ich habe mich gefragt, wie plausibel ist nun diese erzählerische Fallhöhe im Fall der Michaela Kohlhaas?
Ja, ich habe mich das am Anfang auch gefragt. Ich habe mich sogar am Anfang gefragt, ob es das überhaupt gebraucht hätte, das Buch Michaela Kohlhaas zu nennen, ob es überhaupt es gebraucht hätte, sich an diese berühmte Novelle von Kleist anzulehnen. Und ich habe bestimmt ein Viertel des Buches gebraucht, um mich dann mit diesem Gedanken anzufreunden. Also am Anfang dachte ich auch, warum braucht es das? Würde ja auch ohne gehen. Zumal sie ja immer wieder ganz bewusst in unserer Zeit bleibt. Also diese Michaela Kohlhaas, die hat ihr Handy dabei, die bleibt mit der Ich-Erzählerin in Kontakt über Chats und so weiter. Es ist aber eben eine sehr freie Überschreibung des Ganzen. Und dieses Längliche, was mich am Anfang noch so ein bisschen gestört hat, das kommt dann immer mehr in diese Suada, die Herr Scheck eben benannt hat. Also es hat wirklich so einen ganz eigenen hohen Ton. Wir haben es eben ja so ein bisschen anklingen hören. Und man kann sich da so richtig hineinwerfen, finde ich, in diesen hohen Ton und geht dann mehr und mehr mit ihr, wie sie immer weiter sich sozusagen entzähmt. Also es wird einmal auch so genannt, das ist die Geschichte einer Entzähmung. Sie versucht, alle Kontexte abzulegen. Sie geht hinaus in die Welt und wird eben obdachlos, zieht dann später mit einem Planwagen rum, haust aber auch zwischenzeitlich in einer Schrebergartensiedlung. Und das Interessante ist, dass sie die ganze Zeit die Umwelt unglaublich provoziert. Also das, was Sie gerade genannt haben, einen Spiegel vorhalten. Die Leute reagieren auf sie oft mit Wut, sogar mit Aggression. Und an einer Stelle heißt es so schön, das Erstaunliche ist eigentlich, dass niemand es ihr nachtut. Also dieser Roman ist eigentlich ein Buch, das uns zeigt, wie irrsinnig unsere Gegenwart ist. Und Michaela Kohlhaas reagiert darauf eben anders als der Kohlhaas bei Kleist, nicht mit Morden oder Feuerlegen, sondern sie reagiert eben mit einem radikalen Rückzug aus allem Zivilisatorischen. Und das ist wahnsinnig interessant, was das in der Umwelt auslöst.
Sandra Kegel, wie würden Sie das beurteilen?
Ja, es ist jetzt schon so viel gesagt worden. Die Sprache, natürlich, es ist eine barocke Sprache, es ist eine Suada, die gleichzeitig sich immer wieder im Burlesken bricht. Wir haben von der Erzählerin gesprochen, die Michaela Kohlhaas überhaupt erst ins Werk setzt. Da habe ich meine Zweifel, ob es überhaupt beide gibt, ne? Oder ob das nicht womöglich
das auch gedacht.
Zwei Seiten einer Figur ist. Vielleicht erfindet sich diese Erzählerin, diese rächende, durch die Welt wandelnde und rächende Figur der Michaela Kohlhaas. Ich finde das extrem schwierig mit der Überschreibung. Das ist überhaupt keine Überschreibung. Das ist eine totale Wegbewegung von Kleist. Es gibt hier keinen Konflikt, wie ihn Michael Kohlhaas hatte mit den Pferden, der sozusagen dem Unrecht widerfahren ist, der historischen Figur, und die dann zu Unrecht selber greift. Und die Frage ist, darf man Unrecht mit Unrecht begleichen? Das ist ja sozusagen der Kernkonflikt bei Kleist. Bei Heike Geißler geht es um was ganz anderes. Und um was geht es? Es ist so schwierig zu fassen, weil sie sich für mein Empfinden auch ein bisschen verhoben erhoben hat mit dem Roman. Sie hat sozusagen die ganze Welt. Es ist die ganze Welt. Es ist der Kapitalismus. Es ist der Trumpismus. Es ist die Care-Arbeit. Es sind die Frauen, die unterdrückt werden. Sozusagen diese beiden Frauenfiguren sind sozusagen in der Defensive in einem extrem schwierigen, komplizierten Umfeld, wie Sie gesagt haben. Die Gegenwart ist verrückt. Und was machen diese beiden Frauen? Michaela Kohlhaas zieht sich zurück. Es ist eben keine Rache, es ist keine Revolution, genau wie sie gesagt hat. Sie entzieht sich allem, sogar in der Talkshow entzieht sie sich dem Moderator. Sie spielt nicht mehr mit. Das ist die Provokation, die diese Figur umweht. Und was macht die Erzählerin? Ja, mal ist sie dabei, mal ist sie nicht dabei. Mal hat sie ein schlechtes Gewissen, mal will sie mit der Michaela Kohlhaas sozusagen rausgehen und Revolution machen. Dann sind aber ihre Kinder und irgendwie der Fußballclub von ihrem jüngeren Sohn, wo sie Blaubeermuffins backen muss, dann doch wichtiger.
Das Problem ist ja, läuft sich das tot?
Nein, nein. Also ich glaube, wir müssen jetzt sehr präzise analysieren. Der Kleist hat ja diese Geschichte nicht erfunden, sondern Kleist hat die Geschichte des Michael Kohlhaas in einer lateinischen Dorfchronik gefunden und in seine Zeit transponiert. Aber der Michael Kohlhaas in Kleists Novelle, anders als der historische Michael Kohlhaas, dem geschieht Unrecht durch einen Junker, diesen Herrn von Tronka. Und der fällt darauf hin, in ein Rechtsmodell zurück, das inzwischen zur Lebenszeit des historischen Michael Kohlhaas als überholt gilt. Der führt nämlich eine Fehde, was im Mittelalter ganz gang und gäbe gewesen wäre. Beide sind fehdefähig. Das ist eine Rechtsform, wie man solche Händel austragen kann. Mit Gewalt und mit Brandschatzen und so weiter. Aber alles völlig legitim. Nur hat sich eben, mutatis mutandis, die Gegenwart des Michael Kohlhaas inzwischen in eine andere Rechtsnorm begeben, sodass er zum Terroristen wird. Und jetzt, was die Heike Geißlerin Michaela Kohlhaas macht, deshalb ist der Roman für mich so interessant. Die sagt, okay, die Gewalt, die geht heute nicht mehr von den Tronkas aus, die unsere Viertel gentrifizieren. Die kann ich nicht mehr personal dingfest machen. Das ist das, was der norwegische Politikwissenschaftler Johan Galtung strukturelle Gewalt nennt. Nämlich die Strukturen, in denen wir leben, in der Tat unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, aber auch das Patriarchat und so weiter, haben Strukturen geschaffen, die so gewalttätig sind, insbesondere gegen die ganz Schwachen, gegen die Armen, gegen die Obdachlosen, dass diese Gewalt nicht mehr bekämpfbar ist. Jedenfalls nicht, außer durch den individuellen Rückzug. So interpretiere ich diesen Roman. Und so hat er mich dann auch durchaus überzeugt, als soziologisch-politische Analyse.
Also ich kann da tatsächlich Herrn Scheck nur zustimmen. Es ist aber immer unter diesem Vorbehalt, dass es wirklich anstrengend zu lesen ist. Aber
die Frage ist doch, ob es funktioniert, ob es wirklich aufgeht.
Ich finde, und es geht total auf. Und zwar geht es schon mit dem letzten Satz auf, der nämlich genau das sozusagen bestätigt. Nichts deutete auf ein Gewaltverbrechen hin. Sie stirbt am Ende, das wird gleich am Anfang verraten, das ist jetzt kein Spoiler. Nichts deutete dann auf ein Gewaltverbrechen hin, aber es hatte stattgefunden. Und das ist genau diese strukturelle...
Moment, dann aber auch noch einmal umblättern und den nächsten Satz zitieren.
Das ist der letzte Satz,
nee, Herr Scheck. Achso,
dann ist auf der nächsten Seite... Na gut, es gibt noch auf der letzten Seite den Satz, man wird die Toten nicht los. Aber das ist natürlich der Nachhall. Ob das jetzt der Nachhall ist von der historischen Figur dieses Hans Kohlhaase oder der Nachhall ist von allen Gewaltverbrechen. Und es heißt auch immer wieder, dass sie die Geschichte auf ihren Schultern trägt, dass sie ein Beispiel ist. Und immer wieder wird wiederholt, diese beispielhafte Frau, also es ist wie so ein Refrain, der sich immer wieder durchs Buch zieht, diese beispielhafte Frau, sie ist eben exemplarisch. Und so habe ich dieses Buch gelesen, dass sie immer wieder als Beispiel angeführt wird für sozusagen Verbrechen an der Menschheit. Und eben, es wird beschrieben, wo hört der Staat auf, Gerechtigkeit zu schaffen. Und sie zieht eben dagegen zu Felde. Und deswegen ist, glaube ich, die Ich-Erzählerin auch so wichtig, weil sie am Anfang gesagt, sie hätten auf die vielleicht auch verzichten können. Da bin ich eher bei Sandra Kegel. Ich glaube, die Ich-Erzählerin ist so wichtig, weil sie vielleicht die andere Seite dieser Michaela Kohlhaas repräsentiert. Und ob es jetzt das Muffinbacken ist oder ihre Beschwerde darüber, dass immer wieder irgendwelche blöden Schreiben ins Haus kommen, auf die sie reagieren muss, die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter, diese profanen Dinge des Alltags, dafür ist diese Ich-Erzählerin so wichtig, die aber eben diesen Schritt nicht schafft, die so verhaftet ist, die Kinder hat, die gebunden ist, die sich lieber für die Sicherheit entscheidet. An einer Stelle bricht sie dann kurz aus. Es gibt so einen Mini-Roadtrip von dieser Ich-Erzählerin, der sie bis ans Schwarze Meer führt. Aber es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Ausbruch. Es ist mehr nur so eine Mini-Auszeit. Deswegen, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch diese Ich-Erzählerin immer wieder dagegen zu schneiden.
Also ich glaube, da funktioniert das, wenn sie diese Momente und diese Szenen hat, wenn sie zum Völkerschlachtdenkmal ausbricht, ne, und dann unter diese Heldenverehrung dann doch wieder zurück nach Hause fährt. Aber es gibt natürlich Hinweise darauf, woher hier die Gewalt und die Macht kommt. Das ist eben dieser Tronka, es ist hier ein Galerist, das ist sozusagen linkes Establishment. Das ist die Figur, die sie hier angreift. Das ist dieses Milieu, das sie kritisiert, das eben dann doch lieber zum Champagner übergeht, statt die Welt zu retten. Die Frage ist nur, wie kann man diese Welt retten? Und wenn Sie von diesem sehr interessanten juristischen Übergang in der Kleist-Novelle erzählen, von dem Recht Auge um Auge, Zahn um Zahn, hin zu einem Rechtssystem, dann ist die Frage, was ist hier der Übergang? Und so richtig kriegt sie ihn nicht zu fassen.
Aber das, glaube ich, macht doch die Genialität dieses Romans in meinen Augen gerade aus, dass viele von uns, zumindest, ich will nicht generalisieren, viele von uns das Gefühl haben, dass wir inzwischen in Verhältnissen leben, die wir juristisch nicht mehr einkriegen. Wir können einen Prozess gegen das, was unser Leben teilweise zur Hölle macht, wir haben keinen Rechtsadressaten. Unsere Rechtsnorm gibt es nicht her. Gleichzeitig glauben viele von uns dennoch in unserem Leben von Gewalt Erfahrungen bestimmt zu werden, Gewalt, die über uns ausgeübt wird, die wir aber gar nicht mehr verorten können. So wie der Kohlhaas herumirrt in seiner Zeit, weil er sozusagen diese alte Rechtsnorm noch internalisiert hat, so wissen wir auch niemanden, dem wir eigentlich unser Leid, Stichwort Klimawandel, ich muss es jetzt nicht alles aufzählen, Gentrifizierung ganzer Städte, beklagen können, sodass wir in Angst leben, in ständiger Angst, wie ein Feldhase auf offenem Feld, über den irgendwelche Habichte und Sperber kreisen.
Wir lassen es jetzt mal so stehen. Es ist ein wichtiges, ein interessantes Buch, aber es gibt doch leichte Dissensen hier. Michaela Kohlhaas, der neue Roman von Heike Geißler, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der Bestenliste im Juni. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Christoph Peters. Entzug heißt das offensichtlich autobiografische Buch, das im Luchterhand Verlag erschienen ist. Der erste Teil des Romans ist schlicht mit Trinken überschrieben, der zweite mit Nicht-Trinken. Da weiß man wenigstens, worum es geht. Anne-Dore Krohn, was musste geschehen, damit sich der Ich-Erzähler auf den dann beschriebenen Entzug einlässt?
Ja, also diese Zweiteilung macht insofern Sinn, weil der sehr lange Entzug sich nochmal anders darstellt durch diesen ersten Teil, dieses Trinken. Und man begegnet diesem Erzähler am Anfang. Am helllichten Tag steht eine halbleere Wodkaflasche auf dem Küchentisch und die Frau, die auch am Anfang immer konsequent die Frau genannt wird, fragt natürlich nachvollziehbarerweise, wo kommt diese Flasche her? Und er flüchtet sich in Entschuldigung, es ist ein großes Lügengebäude, das er sich aufgebaut hat. Also das ist wirklich schon sozusagen kurz vor der Leberzirrhose. Er hat seit, ich glaube, 25 Jahren oder so getrunken an diesem Zeitpunkt seines Lebens und wacht morgens um 5 schon zitternd auf und muss schnell Wodka trinken. Also das ist der Anfang dieses Buches, dass tatsächlich Christoph Peters eigene Erfahrungen sind. Er hält damit nicht hinterm Berg, hat aber, und das ist mir wirklich wichtig auch gleich zu sagen, es ist trotzdem eine Literarisierung des Ganzen. Es ist kein privater Erlebnisbericht, sondern das ist eben auch das Spannende am Buch, wie macht man daraus Literatur? Aber es braucht eben diesen Anfang, um Ihre Frage zu beantworten, um dann diesen längeren Teil des Entzugs nochmal ein bisschen radikaler darzustellen.
Ja, und nach der Erkenntnis, dass es mit dem Trinken so nicht weitergehen kann, kommt dann die viel schwierigere Phase des Entzugs, die auf der Suchtstation des Berliner Philipp-Nikolai-Krankenhauses stattfindet. Und damit wären wir bei der Lesestelle, die Dominik Eisele vorträgt. Bitte sehr.
Wieder und wieder versuche ich mir klarzumachen, dass ich mich in einem modernen Klinikum befinde, wo sich hochkompetente Ärzte und Schwestern mit allen Mitteln moderner Medizin dem Kampf gegen Krankheit und Tod verschrieben haben. Dass sie alles Menschenmögliche tun, damit ich in ein normales Leben zurückkehren kann, was immer das sein soll. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass ich wohlmöglich nie wieder ein Glas Wasser, einen Löffel Suppe geordnet werde zum Mund führen können, dass man mir Lätzchen umbindet, den Tee, den Kaffee in Schnabeltassen füllen wird. Für jedes Wort, das ich in eine Tastatur tippen will, werden unzählige Versuche nötig sein. Und wenn dieses Wort, nachdem es sich endlich gefügt hatte, nicht stehen bleiben kann, weil nie ein erstes Wort stehen bleibt, wird es ebenso lange dauern, es wieder zu löschen. Sollte das Absterben der Nerven in meinen Beinen nicht bald zum Stillstand kommen, werde ich demnächst an Krücken gehen. Möglicherweise im Rollstuhl sitzen, ohne Fremdeinwirkung, selbst verschuldet. Wir werden umziehen müssen, denn im Haus gibt es keinen Aufzug und zu Fuß habe ich keine Chance, die Treppen zu überwinden, weder hinauf noch hinunter. Und vor allem, nichts von dem, was ich der Frau angetan habe, die doch alles hinter sich gelassen hat, mit mir fortgegangen ist, weil wir sicher waren, dass wir zusammen ein schönes Leben führen würden, werde ich hier wieder gut machen können. Ganz zu schweigen von dem, was ich in der Seele des Kindes, meines kleinen Mädchens, das ich lieb habe wie nichts und niemanden sonst auf der Welt, anrichte, längst angerichtet habe. Ganz gleich, ob sie sich später an diese furchtbare Zeit erinnert oder nicht, eines Tages, früher oder später, wird das Fundament, auf dem sie zu stehen glaubt, ihr mit einem Mal schwankend und brüchig erscheinen, ohne dass es dazu eines weiteren Grundes bedarf. Sie wird von einem Moment auf den anderen den Glauben verlieren, dass es möglich ist, sich einfach so durch diese Welt zu bewegen. Selbstverständlich und fraglos Entscheidungen zu fällen, sie entschlossen umzusetzen, in der Gewissheit, dass da eine Zukunft ist. Und sie ein Mensch, der in ihr besteht.
Dominik Eisele las aus Christoph Peters Roman Entzug aus dem Luchterhand Verlag. Dennis Scheck, während der Entgiftungsphase lebt der Erzähler in einem Vierbettzimmer zusammen mit einem redseligen Polizisten, einem Mann, der vor sich hindämmert, und Horst, der zum 14. Mal, so liest man in dem Buch, auf der Station ist. Auf welche Art und Weise wird hier vom Alkoholiker-Elend erzählt?
Naja, also eines, glaube ich, wird jede Leserin und jeder Leser, der Entzug von Christoph Peters gelesen hat, mit sich abmachen. Da möchte ich nie in meinem ganzen Leben landen. Ich bin immer ein großer Freund von Humphrey Bogart gewesen, der in Casablanca auf die Frage, welche Nationalität er hat, bekanntermaßen die Antwort gibt: Ich bin Trinker. Wir haben hier insbesondere in der Literatur, und Christoph Peters reflektiert das in seinem klugen Roman ja auch, reichlich eine, man kann die internationale Literaturgeschichte als eine Geschichte des Alkoholismus erzählen. Da müssen wir gar nicht auf Hemingway zurückgehen. Man kann ganz klar die Literaturgeschichte auch unterteilen in Säufer und Nichtsäufer, wobei die Säufer überwiegen. So. Wir haben eine Glorifizierung des Alkoholismus in unserer Kultur und Popkultur, die wirklich in die DNA eingeschrieben ist. Und wenn man nun diesen ja gewichtigen und umfangreichen Roman liest und die Katastrophen, die Verheerungen Revue passieren lässt, die nicht nur im Leben des Ich-Erzählers hier geschehen sind, sondern die Alkohol insgesamt anrichtet, dann will man eigentlich sofort nur noch Kräutertee und Wasser trinken. Freilich ist Wein natürlich dann doch ein Kulturgut. Aber jetzt, ich will gar nicht über Alkohol reden. Ich will ja über den Entzug reden. Christoph Peters schafft es, wissen Sie, ich lese offen gestanden nicht zuletzt deshalb, weil wirklich tolle Bücher meinen Blick durch sanfte Ohrfeigen in eine Richtung zwingen, in die ich freiwillig nicht hinschauen würde. Und natürlich stelle ich die Ohren auf Durchzug und wende den Blick ab, wenn ich mit Entzugsgeschichten konfrontiert werde, weil ich da viel zu sehr selber betroffen bin und denke, um Gottes Willen, bin ich denn auch schon Alkoholiker? Ab wann? Ab dem zweiten, ab dem dritten Glas Rotwein ist man laut WHO da betroffen. Aber das ist Kreisliga. Peters spielt in der Champions League mit 2,2 Promille um 11 Uhr morgens. Dennoch schafft er es wirklich glaubhaft, dieses Elend, und das ist eigentlich kein Roman über Alkohol, sondern es ist ein Roman über die Angst, die ihm zum Saufen treibt, dieses Elend so plausibel darzustellen, dass man eine Menge, glaube ich, aus der Lektüre über die Zustände, in denen wir leben, aber auch über sich selbst erfährt. Und das ist kein kleines Kompliment.
Sandra Kegel, wir haben es gerade schon gehört, es gibt jede Menge Suff-Literatur und wir könnten den Nachmittag wahrscheinlich sehr weit nach hinten ausdehnen, um jetzt all die Beispiele in der Literaturgeschichte.
Aber wir haben ja nichts zu trinken.
Wir haben nichts zu trinken.
Wir haben nur Wasser.
Es sieht aus wie Wasser.
Ich sehe schon, wir wechseln das Genre, wir machen so Alki-Witze. Kommen wir zurück zum Buch. Was sind die ästhetischen Stärken dieses Romans?
Ja. Dennis Scheck hat es eben schon erwähnt. Es gibt keinen Heroismus, es gibt kein Pathos. Es ist das Elend des Aufhörens. Darum geht es in diesem Roman und das setzt er literarisch auch um. Deswegen ist diese Sprache so schmucklos, möchte ich mal sagen. Es ist reduziert auf das Minimum. Christoph Peters könnte natürlich auch ein rhetorisches Feuerwerk hier abfeiern, gerade in der Tradition der Trinkerliteratur. Das tut er nicht, sondern er beschreibt eben, was passiert. Und er beschreibt es bis in die sprachliche Ebene, Näheverlust. Die Figuren, Anne-Dore Krohn hat schon gesagt, kommen nur noch als die Frau und das Kind vor, haben keinen Namen mehr. Ja, so ist das als Trinker. Alles drumherum verschwindet in so einem diffusen, feindlichen Gegenüber, weil es geht hier um die Logistik des Trinkers, der gucken muss, wie kriege ich den Stoff, weil hier geht es nicht um 2 Gläser Rotwein, hier geht es um Pegeltrinken, mit den, was man hier lernen kann, mit den Symptomen wie Zittern, also man wacht in der Nacht auf und zittert am ganzen Leib, das heißt, man muss ständig nachschütten, die Frage ist, wo kriege ich den Stoff, wie kann ich ihn vor der Familie verstecken, plötzlich taucht ja die Whiskyflasche auf dem Küchentisch auf, die im Grunde die Rettung in Gang setzt, nein, eigentlich bringt die Rettung in Gang die Vorstellung, dass dieser Schriftsteller, der Erzähler ist, sein Manuskript nicht mehr durchbekommt, weil der Verleger sagt, das taugt nichts mehr. Und das ist ja dieses Irre, dass man eben glaubt, Großartiges sozusagen von sich zu geben und in Wahrheit ist es einfach kein Manuskript mehr, was trägt. Und wie er das sozusagen sprachlich umsetzt, finde ich ganz großartig. Und man hat ja dem Roman mancherorts vorgeworfen, ja, da kommt ja keine Gesellschaftskritik vor, da wird ja gar nicht gesagt, woher kommt denn der Alkoholismus und gibt es genug Infrastruktur für die Alkoholiker und so weiter. Also da sind wir wieder bei Heike Geißler. Das macht der alles nicht, aus guten Gründen. Der bleibt ganz nah.
Und trotzdem schreibt er nicht ohne Haltung, um mal wieder diesen Begriff einzuführen. Das ist das Interessante. Also er geht nicht mit dem moralischen Zeigefinger durch die Welt, aber es ist ein Text, der gewissermaßen durch eine Inspektion seiner Seele doch ungeheure Haltung beweist. Das ist ja auch eine Offenlegung seiner Ängste, seiner Niederlage, gesellschaftlich, familiär, in jeder Hinsicht. Und dann kommt es wieder zurück, und ich glaube, das scheint so das Wichtige zu sein, zum Schreiben selbst. Denn am Ende dieses Buches steht ein Aufsatz, den der Erzähler alias Christoph Peters, wir spoilern auch da, glaube ich, nicht zu viel, zu Therapiezwecken über sich geschrieben hat. Und da sagt Peters an einer Stelle, als Schriftsteller wolle er keine falschen, sondern auch keine schlechten Sätze mehr schreiben. Und die Frage, die man sich natürlich dann stellen kann, ist diesem Buch, ist Entzug genau das gelungen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das Interessante ist ja, dass er dann diesen Jelinek-Aufsatz schreiben soll. Und wir haben natürlich alle sofort gedacht, Elfriede Jelinek. Mit Elfriede Jelinek hat es gar nichts zu tun. Das ist tatsächlich wohl eine Praxis im Alkoholentzug, dass man einen Aufsatz schreiben soll darüber, wie man zum Alkoholiker oder zur Alkoholikerin geworden ist.
Dieser Jelinek oder diese Jelinek ist ja auch mit 2 L.
Genau.
Also erst denkt man, das ist ein Rechtschreibfehler und dann realisiert man, das hat damit gar nichts
genau,
zu tun.
Genau, nur im Rundfunk klingt es ja genauso, weil das Doppel-L hört man nicht. Und das Perfide ist ja, dass der Schriftsteller, der lebt, um zu schreiben, der sich eine Künstlerpersönlichkeit entworfen hat, im Krankenhaus sitzt und wir haben es eben im Auszug gehört und so sehr zittert, dass er nicht mehr schreiben kann. Also dieser Mann wird vollkommen defragmentiert. Und er macht sich wirklich buchstäblich nackig. Es gibt auch eine Stelle, wo er seinen nackten Körper beschreibt. Und das ist alles Programm. Christoph Peters passiert das nicht einfach. Der hat ja schon sehr, sehr viele erfolgreiche Bücher geschrieben, viele verschiedene Genres bedient. Und das hier ist wirklich ganz klar eine Reduktion auf diesen kurzen Zeitraum. Es gibt diese wenigen Wochen, bevor er in den Entzug geht, und dann diese 3 Wochen in der Klinik, die zum Teil protokollarisch sind, die sich auch manchmal ziehen. Aber all das ist Programm. Es wird genau beschrieben, wie seine Mitinsassen dort aussehen, was die sagen. Es werden Gespräche wiedergegeben. Und all das ist eben wirklich Absicht, um diesen langen Prozess zu beschreiben. Ich finde das literarisch unglaublich gelungen. Und auch, was wir eben schon hatten, die Frau, die verändert sich ja im Laufe des Romans. Am Anfang heißt es die Frau, das zeigt eben diese unglaubliche Distanz, die er sich so aufgebaut hat als Trinkerpersönlichkeit. Später heißt es die Frau, die meine ist. Noch später heißt es meine Frau. Und ganz am Ende heißt es dann V-Punkt. Und dieses Buch ist gewidmet seiner Frau Veronika Peters. Und da steht für Veronika, die immer noch da ist. Und Veronika Peters ist auch Autorin. Von ihr ist jetzt auch gerade ein Roman erschienen. Und dieser Roman hat auch eine Widmung für Chris zum 25. Hochzeitstag und dafür, dass wir noch da sind. Also es gibt noch so eine zweite Ebene, eine persönliche Ebene eben, die muss man nicht wissen. Aber wenn man die eben kennt, dann kann man sich natürlich auch nur vorstellen, was dahinter steht, natürlich an privaten Erfahrungen, an Erlebnissen. Und ich finde das sehr mutig, das so offen zu legen und dann aber eben zu Literatur zu formen.
Entzug, der neue Roman von Christoph Peters, erschienen im Luchterhand Verlag.
Mutig und ermutigend. Also der Roman muss unbedingt den Rheingau-Literaturpreis bekommen, dotiert mit 10.000 Euro und 111 Flaschen Riesling.
Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Wir kommen zum Spitzenreiter der Bestenliste und zwar zu einem, ich würde mal sagen, geheimnisvollen Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Ben Lerner. Transkription heißt der Titel des Buchs aus dem Surkamp Verlag, von Nikolaus Stingel ins Deutsche übertragen. Sandra Kegel, vielleicht klären wir zunächst einmal, wie das ganze Buch angelegt ist. Ein Journalist fährt zu einem hochbetagten Mentor, Thomas heißt er, an die US-amerikanische Ostküste, um in Providence ein letztes Interview mit eben dieser schillernden Persönlichkeit zu führen. Was da so harmlos beginnt, ist dann ziemlich schnell ein hochkomplexes Prosageflecht von nicht einmal 150 Seiten und 3 Kapiteln, in denen dann die unterschiedlichsten Themen verhandelt werden. Möglicherweise kann man diese Frage auch gar nicht so leicht beantworten, Frau Kegel, aber worum geht es in diesem Roman?
Ja, eben, Sie haben es schon angesprochen, um ganz viel und das auf nicht mal 160 Seiten. Ben Lerner ist wirklich einer der interessantesten amerikanischen Autoren der zeitgenössischen Literatur. Er kommt eigentlich aus der Lyrik, das merkt man diesem Text an, da ist wirklich jedes Wort, jeder Satz hat sein eigenes Gewicht, man darf kein Wort überlesen und es sind die großen Themen unserer Zeit, die hier angespielt werden, gebaut. Ist das als Triptychon, also ein Roman in 3 Teilen. Sie haben schon gesagt, der erste Teil spielt in Providence. Ein junger Schriftsteller interviewt sein, oder im Mittelalter, ist 45, interviewt seinen Mentor Thomas. Und das Apple Phone fällt ins Waschbecken, ist futsch und er kann das Gespräch nicht aufnehmen und gerät irgendwie so ein bisschen in die Bredouille. Was mache ich jetzt? Ich verschiebe das Interview auf den nächsten Tag und treffe Thomas einfach nur so zum Warmwerden. Das geht dann alles furchtbar schief. Darüber werden wir gleich noch diskutieren. Zweite Teil spielt in Spanien bei einem Symposium, das Thomas zu Ehren veranstaltet wird, und der dritte Teil bei Max, Thomas Sohn. So, und das ist insofern interessant. Er hat einen Sohn, er hatte auch eine Frau, die sich das Leben genommen hat, und er hat ganz viele Ziehsöhne, weil er ist eben eine Lichtgestalt, er ist ein großer Denker, der die verschiedensten Sphären, Philosophie, Technikgeschichte, Historie verknüpft, und nicht zufälligerweise liegen Werke von Alexander Kluge in dem Haus von Thomas, weil diese Figur auch ein bisschen an Alexander Kluge ausgerichtet ist. Ben Lerner kannte Alexander Kluge, hat ihn zu Lebzeiten noch gefragt, ob er damit einverstanden wäre, dass er in dieser Form in seine Literatur eingeht. Alexander Kluge war einverstanden und ja, das ist jetzt, ihn hier zu erleben als dieser Luftgeist, dieser Denker einer ganz besonderen Spezies, wenige Wochen nachdem er gestorben ist, das ist ein Epitaph geworden, das war natürlich so nicht geplant, aber auch das ist etwas, das mich sehr berührt hat bei der Lektüre, wie vieles andere auch.
Sie haben gerade die Einstiegssituation beschrieben. Die werden wir jetzt auch hören, ganz zentral. Ja, das Handy fällt ins Wasser und ist futsch. Aber wie der Autor das schreibt, mit dieser Leichtigkeit, die Sie auch schon gerade eben angedeutet haben, das erfahren wir alles jetzt in der Lesestelle, die Dominik Eisele vorträgt. Bitte sehr.
Ich putze mir die Zähne. Das Wasser lief nicht richtig ab. Weil ich eine Zahnpastaschliere auf der Wange hatte, wusch ich mir das Gesicht. Dann griff ich nach meinem Handy, das ich in der kleinen, am Spiegel angebrachten Stahlschale abgelegt hatte. Irgendwie fiel mir das Gerät ins Waschbecken. Für die Dauer dieses Satzes war es unter Wasser. Ich versuchte es mit einem Handtuch zu trocknen, aber das Display war stellenweise gesprungen und Flüssigkeit war eingesickert. Ich sah zu, wie sie sich ausbreitete wie die Lösung auf einem Antigen-Schnelltest. Das Display reagierte nicht auf meine Berührung, außer dass es sich leicht trübte, wo ich draufdrückte. Das Hintergrundbild von Eva, Mia und Luna wurde um die Ränder herum abstrakt. Ich stürzte aus dem Badezimmer und tat etwas Schreckliches. Ich schloss es ans Ladegerät an. Vielleicht aus dem kindlichen Instinkt heraus, dass Strom die Trocknung unterstützen würde. Eine Fehlermeldung, ich konnte ein gelbes Dreieck in einer grauen Box erkennen, erschien auf dem Display, als ich das Kabel einsteckte. Dann wurde das Telefon zum schwarzen Spiegel. Ich trug es wie ein kleines, verletztes Tier auf meiner Handfläche zurück ins Badezimmer und nahm den Föhn von dem an der Wand angebrachten Ladegerät. Irgendwann verließ ich das Badezimmer, setzte mich mit dem heiß gewordenen Gerät aufs Bett, hielt den Knopf an der Seite gedrückt und betete um das Erscheinen des leuchtenden Apfelsymbols. Das unmittelbarste Problem, ich hatte jetzt keine Möglichkeit mehr, das Gespräch mit Thomas aufzunehmen. Meinen Laptop hatte ich nicht dabei. Thomas war der einzige Erwachsene ohne Smartphone, den ich kannte. Dass er über irgendeine andere Aufnahmemöglichkeit verfügte, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich warf einen Blick auf den Wecker neben dem Bett. 17.27 Uhr. In Providence gab es doch bestimmt einen Apple Store? Ich war schon lange, bevor es iPhones gab, von hier weggezogen. Ich brauchte mein Telefon, um herauszufinden, wie ich es ersetzen könnte.
Dominik Eisele las aus. Dominik Eisele las aus Ben Lerners Roman Transkription, erschienen in deutscher Fassung von Nikolaus Stingel im Surkamp Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Also, der Erzähler muss mit seinem Vorbild Thomas ein Interview ohne Aufnahmegerät führen. Später stellt sich die Frage, ob das, was als Übertragung des erinnerten Gesprächs publiziert wird, doch nur ein Fake ist. Und da sind wir schon gewissermaßen bei dem Titel dieses Romans, Anne-Dore Krohn. Wie haben Sie sich in diese vielen Textebenen hineingelesen? Was war für Sie der zentrale Anknüpfungspunkt in der Geschichte, von der wir gerade ja schon gehört haben, dass es viele, viele, viele Ebenen gibt?
Ich glaube, das Hauptthema ist wirklich das Thema Wahrnehmung. Und also, wie nehmen wir die Welt wahr? Wie erinnern wir die Welt? Was ist wahr? Was ist wahrhaftig? Und der Titel Transkription ist natürlich grandios, weil Transkription heißt ja eigentlich nur, dass man etwas in ein anderes Medium überträgt. Und eigentlich ist das, was der Erzähler dann tut, nämlich aus der Erinnerung dieses Interview aufzuschreiben, ist ja auch eine Art Transkription. Und trotzdem wird ihm später natürlich vorgeworfen, das könne ja gar nicht stimmen und das wäre ja ein Deepfake, was er da gemacht habe, weil er eben nicht mitgeschnitten hat. Also es geht um Wahrnehmung, es geht um Fragen der Medien, wie nehmen wir Dinge wahr? Und das Interessante ist ja auch, finde ich, wirklich dieser Moment, dass er nicht einfach sagt, ich kann nicht aufzeichnen, sondern er tut so, er legt dieses Handy falsch rum auf den Tisch und tut so, als würde es aufzeichnen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte auch so einen kurzen Moment der Empathie. Ich konnte das irgendwie verstehen. Es ist ja auch für uns Journalistinnen und Journalisten der absolute Horrormoment. Man taucht irgendwo auf und dann funktioniert das Gerät nicht. Oder ich hatte mal keine aufgeladenen Batterien dabei. Fürchterlich, peinlich. Und er lässt es dann halt einfach so laufen. Also das finde ich ganz grandios. Der Vortrag eben war natürlich auch fantastisch. Ich glaube, so wie Alkoholismus viele von uns umtreibt, treibt natürlich viele von uns auch das Thema Endgeräte um. Und das wird hier wahnsinnig gut beschrieben, wie er sich fast amputiert fühlt. Und dann, und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, auch die Welt vollkommen anders wahrnimmt. Also er läuft dann durch diese Stadt und ist komplett orientierungslos erst und dann aber plötzlich absolut euphorisiert, dass er quasi frei, ohne Endgerät sich bewegt. Das verändert sich dann aber wieder. Aber also ich glaube, da können sehr viele andocken.
Dennis Scheck, in den USA gilt nahezu jedes Buch, das Ben Lerner derzeit veröffentlicht, als Sensation. Hält dieser schmale Roman, was der Hype verspricht?
Offen gestanden war Transkription der erste Roman, den ich von Ben Lerner gelesen habe. Ich kenne auch seine Lyrik nicht und war von diesem hinreißend intelligenten Text wirklich total begeistert. Es gibt von Anthony Trollope, dem englischen Autor des 19. Jahrhunderts, einen Roman mit dem wunderbaren Titel »The Way We Live Now«. Und Trollope hat in diesem Buch die Art und Weise, wie man im viktorianischen England lebte, gültig beschrieben. Und das würde ich auch in Anspruch nehmen für Ben Lerners Transkription. Das ist genau die Art, wie man im 21. Jahrhundert in den 20er Jahren in der westlichen Welt lebt. Das ist übrigens in meinen Augen der zweite Roman über Entzug, über den wir heute reden. Denn wie wir schon in der kurzen Passage gehört haben, es geht wirklich um Handyentzug. Es geht um die Dürre der menschlichen Seele, wenn man nicht Kontakt zum Internet hat, wenn man nicht permanent in den sozialen Medien den narzisstischen Kanarienvogelspiegel vorgehalten bekommt. Das beschreibt Ben Lerner hinreißend im ersten Teil. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig schlauer Text darüber, wie Texte gemacht werden. Dass wir, wenn wir ein Porträt schreiben, auch wenn wir ein Interview schreiben, natürlich eine Übersetzung wahrnehmen, eine Konstruktion wahrnehmen und die Art, wie wir eben unsere Wirklichkeit konstruieren, das ist der Gegenstand dieser 160 Seiten. Wie der Lerner das aber hinreißend auflöst, der bewegt sich dann zu seinem Mentor und Vorbild, dem exakt 90-jährigen Thomas in Providence. Und er ist, wie gesagt, genau halb so alt, 45. Und ihm schießen alle möglichen Dinge durch den Kopf, während er zu diesem Haus geht. Unter anderem bemerkt er, dass viele Vögel in den Bäumen singen. Und dann möchte er schnell mal über die durchschnittliche Lebenserwartung von Singvögeln eine Angabe und vermisst wieder sein Handy, weil er so gewohnt ist, diesen doppelten Boden mit sich zu tragen. Und diese Bilder zu finden, also dass man sich erfreut am Vogelgesang, dann aber gleichzeitig noch eine statistische Aussage über die Lebenserwartung der Singvögel haben möchte, das ist diese wahnsinnige Zeitgenossenschaft. Und das macht dem Ben Lerner, glaube ich, so schnell keiner nach.
Ich würde ja sagen, das geht von der ersten Seite los. Ne? Die Szene, wie er im Zug sitzt von New York nach Providence, fährt, gegen die Fahrtrichtung aus dem Fenster schaut. Er hat noch eine Maske auf. Wir sind in postpandemischen Zeiten, 24 ungefähr. Und das ist natürlich der Engel der Geschichte von Benjamin, der hier aufgerufen wird. Ja, dessen These, Fortschritt ist nicht unbedingt ein Fortschritt. Und das ist ja ein extrem fortschrittkritisches Buch, das sich über alle Ebenen zieht, eben von der Technik über unsere Kommunikationsmittel bis hin zu Fragen, wie wir über Geschichte nachdenken. Und gleichzeitig, er stolpert, er geht in die Ambivalenz. Also dieser Thomas, der so ein großer Denker ist, den wir lieben, also wir verlieben uns doch bei der Lektüre in diesen alten, klugen Mann. Und das ist aber keine Hagiographie, das ist auch ein Monster, dieser
Natürlich,
Thomas.
Und die Perspektive des Sohnes Max demonstriert uns dieses Monster.
So ist es, der Sohn, der eigene Sohn ist derjenige, der am allermeisten unter diesem Mann gelitten hat, während seine Studenten, die weit genug weg waren, ihn eben so verehrt haben. Und das ist das, was diesen schmalen Roman eben so schillernd macht, dass man die Dinge von allen Seiten anschaut.
Der ja auch ein Familiendrama ist und ein Generationenroman. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Dieses Thema haben wir bisher noch nicht so unter die Lupe genommen, aber das scheint mir doch ganz wichtig auch zum Verständnis dieses Textes zu sein.
Ja, es ist sogar wirklich eine Familienaufstellung. Also wie Sandra Kegel gerade gesagt hat, man begegnet diesem Thomas am Anfang eben von der Perspektive seines Ziehsohns quasi. Und dann im dritten Teil, und das macht dieses Buch dann so dreidimensional, gibt es ein Gespräch vom Ich-Erzähler mit dem Sohn Max Und das wird dann erst richtig interessant. Also Ben Lerner hätte es ja auch dabei belassen können bei diesem ersten Teil. Aber nein, er baut noch einen zweiten Teil ein, der ist wie so ein Scharnier. Da geht es um eine Tagung in Spanien, wo dieser Ich-Erzähler eben von dieser Erfahrung erzählt, sein Handy dabei gehabt zu haben, was aber nicht funktionierte, und erzählt dann eben so eine Art Confession, also so eine Art Beichte, dass er eben dieses Gespräch aus dem Kopf transkribiert hat. Und der dritte Teil ist dann wirklich das, was alles dreidimensional macht, wie gesagt, da geht es nämlich darum, dass Max zu ihm sagt, du willst kein Medium als Vater haben. Und dieser Vater war vollkommen abwesend. Er hat den Sohn nach dem Tod der Mutter sofort aufs Internat geschickt und war wirklich nicht da. Und sobald es irgendwelche emotionalen Themen gab, psychologische Themen, hat der Vater sofort reagiert mit irgendwelchen intellektuellen Ausführungen. Also dieser Vater war einfach nicht da als Vater. Und es geht immer wieder um das Thema Verantwortung als Eltern. Im dritten Teil geht es auch noch um diese Tochter von Max, die irgendwie ein Essproblem hat, schon als kleines Kind. Ich will es jetzt nicht zu weit ausführen, aber diese Eltern machen sich wahnsinnig Sorgen um diese Tochter, die das Essen verweigert sozusagen. Und man merkt hier, finde ich, dass Ben Lerner einfach der Sohn ist von zwei Psychologen. Also die Mutter, Harriet Lerner, die lag bei uns zu Hause tatsächlich rum. Meine Mutter hat ihre Bücher gelesen. Wohin mit meiner Wut? Ein berühmter Titel von Ben Lerners Mutter, Harriet Lerner. Und ich finde, gerade im dritten Teil wird das so klar, dass Ben Lerner einfach mit allen psychologischen Wassern gewaschen ist und genau weiß, wovon er hier schreibt.
Eine wirklich quecksilbrig verlockende Intelligenz, die aus diesem Text spricht. Kleine Anfügung noch. Alle sprechen, jedenfalls in der deutschen Rezeption, natürlich mit dem Wink, mit dem Zaunfall, mit den Büchern von Alexander Kluge, dass der Thomas der Alexander Kluge in verwandelter Gestalt sei. Aber für mich ist mindestens so sehr Werner Herzog damit drin wie Alexander Kluge. Ich glaube, es ist doch ein Amalgam.
Vielleicht noch ganz zum Schluss ein paar Worte zu der Übersetzung von Nikolaus Stingel. Wie würden Sie die literarisch einordnen?
Also ich bin leider sehr enttäuscht von dieser Übersetzung. Es ist wirklich sehr, sehr schade, weil dieses Buch ist grandios. Nikolaus Stingel ist eigentlich grandios. Der hat den Paul-Celan-Preis sogar gewonnen. Aber es gab mehrere Stellen, wo ich wirklich erschrocken war. Also ein Beispiel. Es gibt eine Szene, da liegt Thomas vermeintlich im Sterben. Es ist aber Corona-Zeit und per iPad wird der Sohn Max hinzugeschaltet von den Krankenschwestern. Und im Original steht dann, it keeps freezing, one nurse said to the other. Das meint natürlich, dass das iPad einfriert. In der deutschen Übertragung steht dort, es bleibt eisig. Ich bin total erschrocken und es gibt leider mehrere Stellen, nicht sehr viele, wirklich. Entschuldigen Sie, Herr Stingel, wenn Sie jetzt zuhören, aber es gibt wirklich ein paar Stellen, wo ich wirklich erschrocken bin, wo ich mich gefragt habe, wo war das Lektorat? Ging hier irgendeine KI vorher drüber? Also das hat mich leider wirklich enttäuscht. Ich hoffe, wenn die nächste Auflage kommt, können diese Fehler bereinigt werden.
In meiner Küche hängt ein kleines Email-Schild mit einem Spruch von Nam June Paik. If too perfect, lieber Gott böse. Das soll mich eigentlich über meine Küchendesaster hinwegtrösten. Aber es ist natürlich auch ein guter Spruch für die hohe Kunst des literarischen Übersetzens. Ich würde sagen, Nikolaus Stingel hat 99,9% der Anforderungen an diesem Text brillant gelöst. Aber da sind einige echte Klopse drin, gar keine Frage. Und ich musste zweimal lesen. Frau Grun hat mir netterweise diese Stelle vorher mitgeteilt, weil ich habe es gar nicht
verstanden. Es bleibt eisig.
Ich dachte halt, naja, die Krankenschwestern im kalten Providence unterhalten sich nebenbei, während er da abnüggelt im Alltag. Aber wenn man es sich zurückübersetzt, ja, natürlich ist das Bild gemeint, ja. Das ist eigentlich nicht nur ein Übersetzerversagen, es ist vor allem ein Lektoratsversagen. Da hätte man drüber kommen können. Aber wie gesagt, die Perfektion ist ein Attribut Gottes.
Zumal das ja so eine besondere Stelle ist, wenn ich darauf nochmal zu sprechen kommen darf. Weil wir haben die ganze Zeit eben diese Technikkritik und die bösen Telefone, die uns unser Leben kaputt machen. Und dann ist hier aber plötzlich das Telefon die Möglichkeit, den womöglich an Corona sterbenden Vater am anderen Ende des Kontinents noch mal zu hören, beziehungsweise er kann nicht mehr sprechen, Thomas. Deswegen spricht der Sohn.
Er lässt ihn Vergebung zuteil.
Ja, und dieser Max spricht all die Dinge aus, die er nie getraut hat, sich zu sagen, als er den Vater noch als Leibhaftigen gegenüber hatte. Er kann es ihm jetzt sagen, weil er weiß, er stirbt. Und ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, aber es ist also eine der bewegendsten Szenen der zeitgenössischen Literatur, die ich in letzter Zeit gelesen habe, muss ich wirklich sagen.
Naja, vielleicht hat der Übersetzer sich einfach gedacht, wenn hier ständig die Rede ist von falscher oder gefakter Transkription, dann baue ich eben auch so einen Fehler ein. Kann das nicht?
Und wir haben es gemerkt.
Und so muss es gewesen sein.
So muss es gewesen sein. Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Romantranskription von Ben Lerner ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de und in Sounds. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlistenflyer mit Informationen aus den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Schwetzingen auf den Festspielen zu Gast Sandra Kegel, Anne-Dore Krohn und Dennis Scheck. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.